Here comes invasion. Comic invasion. Welcome. Here we are for everyone.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. In dieser Sendung sprechen Lara und ich mit unserer diesjährigen Poster-Illustratorin Nozomi Horibe, die aus Japan stammt, aber auch darüber hinaus schon ganz schön rumgekommen ist in der Welt. Und vor einigen Jahren ist sie dann in Berlin gelandet und hat sich dann für eine Reise und als Thema für ihr erstes längeres Comic ausgerechnet Brandenburg ausgesucht. Na, wenn das nicht interessant wird. Aber vorher kurz Comic Invasion Updates und Erinnerungen. Es laufen ja gerade 3 Ausschreibungen. Zum einen der für unsere Satellitenwoche, bei denen ihr Comic-Events vorschlagen könnt. Das könnt ihr machen bis zum 20. Februar auf comicinvasion.de/Satelliten. Außerdem läuft der Wettbewerb, für den ihr bis zum 3. März euer Comic einreichen könnt. Das Thema dieses Jahr ist das Vertragen. Zeichnet uns 1 oder 2 Seiten in quadratischem Format und schickt uns das Ganze in Schwarz-Weiß und in guter Auflösung über unsere Website auf comicinvasion.de/Wettbewerb bis zum 3. März. Und die letzte Deadline fällt dann am 6. März. Bis dahin müssen nämlich alle Ausstellerinnen ihre Anmeldung zur diesjährigen Artist Alley auf der Comic Invasion eingereicht haben. Wie immer ist unser Fokus streng auf Comics. Natürlich dürft ihr auch andere Sachen anbieten, aber ihr müsst mindestens einen Comic dabei haben und ihr könnt kommen, egal woher ihr kommt. Ihr müsst nicht aus Berlin sein, ihr könnt auch zur Comic Invasion anreisen, von wo auch immer ihr seid, und ihr könnt euch auch für einen einzelnen Tag oder einen halben Tisch anmelden. Allerdings werden Anmeldungen für beide Tage und für einen ganzen Tisch bevorzugt. Bitte lest die Anforderungen auf unserer Website genau durch und dann meldet euch an, wenn ihr wollt, bis zum 6. März 2023 auf comicinvasion.de/Tische. Und wenn ihr Lust habt, mitzumachen, die Comic Invasion auch dieses Jahr möglich zu machen und bei uns im Team mitzuhelfen, auf dem Festival im Museum für Kommunikation am 6. und 7. Mai oder auch in der Satellitenwoche vorher schon, dann meldet euch auch bitte an über unsere Website auf comicinvasion.de/mitmachen. So viel dazu und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Und ganz passend könnt ihr, wenn ihr in Berlin seid, diese Woche ein Comic von Nozomi in der Berliner U-Bahn sehen. Da läuft ja jetzt gerade auch wieder unsere Aktion Das Berliner Comicfenster, was Comics ins U-Bahn-Fernsehen bringt hier in Berlin. Und diese Woche läuft dort eben ein Comic von Nozomi. Und das könnt ihr dort sehen heute, wenn ihr am Veröffentlichungstag des Podcasts ganz schnell seid, noch bis 14 Uhr oder am nächsten Sonntag ab 14 Uhr. So, und jetzt aber zum Gespräch. Hallo, Nozomi.
Hallo, Carlos.
Hallo.
Hi, Lara.
Hallo.
Ja, Nozomi Horibe, geboren 1986 in Tokio, hat ihre Kindheit in Russland, USA, Saudi-Arabien und Frankreich verbracht. Darüber wird noch zu reden sein gleich. Und eine, wie auf deiner Website steht, dass eine sonderbare Wendung des Schicksals dich 2010 nach Berlin gebracht. Das müssen wir auch gleich noch ergründen. Du hast dann hier in Berlin unter anderem in Weißensee studiert. Und jetzt kürzlich, ich glaube 2021, bei Jaja dein erstes Comic Der Trip rausgebracht. Ist das alles korrekt?
Das ist alles korrekt.
Okay, wir gehen ein bisschen chronologisch durch. Was ist denn da in deiner Kindheit los gewesen? Warum warst du denn da so viel unterwegs?
Ja, also ich bin in Tokio, Japan geboren, aber mein Vater hat immer so IT in der japanischen Botschaft gemacht. Er hat da gearbeitet und deswegen waren wir sind wir alle drei Jahre umgezogen. Und das erste Land tatsächlich außer Japan, wo ich gelebt habe, war Russland, also damals noch Sowjetunion, in 89, als wir da hingezogen sind. Und dann natürlich die Wende. Und dann ich bin tatsächlich so eine russische Kita gegangen.
Okay.
Und ja, leider erinnere ich mich gar nicht an die Sprache. Ich kann kein Russisch, aber... Genau, und dann sind wir immer weiter, alle 3 Jahre umgezogen, und das war mein Leben, meine Kindheit, bis ich in die Uni gegangen bin. Und Genau, nach Russland sind wir in den USA gegangen, wo ich zu einer englischsprachigen, so eine Logo-Schule gegangen bin. Und deswegen ist Englisch so nicht meine Muttersprache, aber so ein bisschen, weil ich da auch sehr, sehr klein war, als ich die Sprache gelernt hatte. Und das war auch für mich eine sehr wichtige Phase, weil ich dort dann erst angefangen habe, Comics zu lesen. Ah. Aber ich komme später auch nochmal dazu kommen. Aber genau, und danach in den USA sind wir zurück nach Japan gegangen. Und dann als Teenager sind wir nach Saudi-Arabien und dann nach Frankreich. Mhm. Genau, so war das. Deswegen diese ein bisschen Mischmasch von nicht zusammenhängende Länder.
Okay, interessant. Und welchen Ort würdest du denn so als Heimat bezeichnen? Oder was ist denn so? Hast du sowas, so dass du dich irgendwo besonders zu Hause fühlst?
Ich muss sagen, mittlerweile fühle ich mich so wohl in Berlin als alle anderen Orte, inklusive Japan. Ich bin jetzt 12, fast 13 Jahren in Berlin. Ui. Und es ist wirklich, die Zeit geht so schnell vorbei. Ich hatte nicht vor, so lang zu bleiben, aber so ist es manchmal. Und ich treffe auch manchmal so Leute, ich bin seit 6 Monaten, you just wait.
ich glaube, bei Claire war das ähnlich. Claire aus unserem Team, ich glaube, da war es auch.
Ja, so. Ich glaube, wir sind auch zu ähnlichen Zeiten nach Berlin gekommen. Wir haben uns recht früh kennengelernt, Claire und ich. Und sie hat auch eine sehr bunt gemischte, polyglott, internationale Background. Das ist ganz witzig. Ja. Aber ja.
Also das bedeutet, du bist jetzt auch nicht irgendwie besonders japanisch kulturell aufgewachsen, sondern du hast wirklich so die ganzen unterschiedlichen Einflüsse irgendwie mitbekommen, würdest du sagen? Oder hat dich irgendwas besonders geprägt? USA hast du schon gesagt, so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Also ich habe immer, meine Eltern sind beide aus Japan und wir haben immer japanisch zu Hause gesprochen. Und das war meinen Eltern wichtig, dass ich japanisch lesen und schreiben und sprechen so lerne wie alle andere japanische Kinder. Und von daher war ich zu Hause sehr kulturell japanisch groß geworden. Aber in der Schule, nachdem ich in den USA war, haben meine Eltern und ich sich entschieden, dass ich so eine englischsprachige Bildung, dass ich immer zu englischsprachige Schule gehe. Und von daher hatte ich viele nordamerikanische Freundinnen oder so. Ja, meine Lehrer, Lehrerinnen waren auch so Amerikaner, Kanadier, so in die Richtung. Und von daher war die Literatur, mit der ich auch so groß geworden bin, war auch oft englischsprachig. Und ich glaube, das hat mich auch sehr stark geprägt, auch von Comics her. Comics, als ich klein war. Aber ich habe auch ganz viel Mangas gelesen, als ich Kind war, weil ich auch davon sehr besessen war.
Weißt du noch, was deine Lieblings-Manga-Serie früher war?
Oh ja, es ist ganz klassisch. Alle japanische Kinder lesen das, also Doraemon. Ah, das ist eine Klassiker, diese Katzenroboter aus der 21. Jahrhundert. Ja. die in der 20. Jahrhundert, also ich glaube 80er, ich kann mich auch schlecht, weiß ich nicht so genau, aber genau, das ist eine richtig große Klassiker. Und noch eine große Klassiker ist Chibi Maruko-chan. Und das ist auch ganz wichtig, weil das ist eine autobiografische Comic von einer Frau über ihre Kindheit. Mhm. Und sie erzählt über ihre, als sie in der 3. Klasse war in Japan, in einem kleinen Ort namens Shizuoka. Und sie erzählt von ihrer, ihr Alltagsgeschichten. Und das kann auch gut sein, dass meine Lieblingsgenre ist autobiografische Comics. Und vielleicht, das war die erste, was ich dann in diesem quasi Genre gelesen habe. Mhm.
Ja. Und dann hast du gesagt, dass dich dann in den USA auch Comics nochmal besonders erwischt haben?
Ja, das, mein Lieblingscomic damals und auch immer noch heute ist Calvin and Hobbes von Bill Watterson.
Ja.
Das ist meine ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt von Stil und Humor her. Und das habe ich geliebt. Ich habe alle Bücher einfach, also es gab viele Witze, die ich damals als Kind nicht verstanden habe, was ich dann als Erwachsene lese. Und dann so, jetzt verstehe ich die Perspektive von den Eltern. Oder ja, das war einfach meine aller Lieblings-Comic damals. Und ja.
Und wie hast du so die Unterschiede von Manga und amerikanischen oder westlichen Comics wahrgenommen? War das für dich irgendwie so alles so mehr oder weniger das Gleiche oder fandst du das schon sehr unterschiedlich?
Also jetzt, wenn nachhinein denke ich, wow, die sind wirklich unterschiedliche Welten und auch vom Stil her und auch von Format und die Welt und und wie Comics in der Gesellschaft funktionieren. Aber damals habe ich einfach alles konsumiert, was ich konnte, was ich kriegen konnte in der Schule oder in der Bibliothek oder was meine Eltern mir gekauft haben oder was ich in Japan gekriegt habe oder so. Und ja, aber jetzt nachhinein denke ich, wow, was für unterschiedliche Welten. Die japanische Comics funktionieren ein bisschen anders. Also ich kenne mich nicht so gut in der Industrie, in der Comic-Industrie in Japan, aber das ist, ja, das funktioniert schon sehr anders, oder?
Ja, den Eindruck habe ich auch, ja. Aber ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man mit der Kultur so aufgewachsen ist, ob man da eine andere Wahrnehmung vielleicht drauf hat. Wie ist es überhaupt? Also ich habe auch den Eindruck jetzt so für jemanden, der kein Japanisch lesen kann, der dann irgendwie auf Importe angewiesen ist, ist es halt auch schwierig, an vieles ranzukommen, ne? Also es erscheint halt nur sehr, sehr wenig. Also auf Englisch und auf Deutsch sowieso.
auf jeden Fall. Und in Japan, es gibt jetzt auch diese Kultur von Manga-Magazinen, was jeden Monat oder alle zwei Wochen rauskommt und es ist auf sehr billigem Papier und sehr billig produziert, aber so super schnell und dann ist es immer so eine, die Geschichte endet dann irgendwann und dann kommt in zwei Wochen die folgende Geschichte und dann man wartet so drauf und dann man freut sich drauf und man wundert sich auch, was passiert in den nächsten Magazin, die Fortsetzung von der Geschichte und das ist wirklich ein anderes, ich glaube, das gibt's nicht in andere europäische Ländern oder westliche oder schon bei Superhero Comics wahrscheinlich schon, ne?
Ich glaube nicht in den Ausmaßen, ne? Das sind ja richtig so jede Woche, alle zwei Wochen so telefonbuchdicke Dinger, ne?
Ja, richtig, genau. Ja, und das hatte ich auch als Kind. Es gab in New Jersey, wo ich als Kind gelebt hat, war die japanische und asiatische Community, sowieso koreanisch, glaube ich. Die Community waren so groß, dass es eine große japanische Buchhandlung gab. Und da konnte man ein bisschen später als Japan natürlich, aber mit ein bisschen Zeit, ein bisschen später konnte man auch diese Magazine kaufen. Und das hat, so habe ich auch dann die Comics dann gelesen, Monat für Monat.
Und wie ist es hier jetzt in Deutschland? Kommst du da noch gut an Manga ran oder wie versorgst du dich da?
Ich glaube mittlerweile, ich lese gerade nicht so viel Mangas, aber ich lese sehr gerne Webcomics und es gibt viele, auch ich entdecke auch ständig neue japanische Comiczeichner, Zeichnerinnen und Stories online, entweder auf Twitter oder ich benutze nicht so viel Apps, aber ich finde sehr tolle Sachen auf Twitter mittlerweile und manchmal, ja, also sowas lese ich sehr gerne und das auf so autobiografische Sachen oft.
Ja, wenn es also gemessen an der großen Industrie, die es so an Manga in Japan gibt, müsste es ja dann auch wahrscheinlich eine riesige Indie-Szene geben, ne?
Ich denke auch, ich kenne mich wirklich nicht so gut aus, aber ich glaube, viele von was ich auf Twitter finde, sind tatsächlich so Indie-Leute, die noch keine Verlag haben oder die es einfach so losgezeichnet haben oder so. Aber natürlich, es gibt so eine etablierte Industrie und es ist alt und es ist sehr, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Genau, ich bin immer auf der Suche nach neue interessante Sachen.
Ja, und in Frankreich hast du auch gelebt, hast du geschrieben auf deiner Seite. Da gibt es ja nun auch eine sehr große Comic-Industrie, kann man schon auch fast sagen, ne?
Ja.
Wie hast du das wahrgenommen?
Damals hatte ich glaube, als ich da gelebt habe, war ich noch 17, 18 und dann habe ich noch einen Austausch gemacht und ich war 19, 20 oder so. Und da war ich in so einer Denial-Phase, wo ich dachte, nee, ich muss irgendwas Ernsthaftes mit meinem Leben machen. Ich kann nicht immer Comics lesen, ich muss studieren und ich muss Kunstgeschichte und Französisch lernen, also studieren, keine Ahnung. Es war eine lustige Phase, wo manche Leute haben das vielleicht, ich wusste das als Kind, dass ich irgendwas mit Comics machen wollte, aber es war wirklich so eine Denial-Phase, wo ich dachte, nee, das ist keine ernsthafte Karriere. Und habe ich da wirklich null Comics gelesen. Und in Frankreich ist es echt schade, nichts für mich entdeckt. Von daher ist meine Kenntnisse von der französischen Comic-Szene so sehr minimal. Mhm. Aber ja, genau, leider nur japanisch und englischsprachige Sachen.
Aber, genau. Wie bist du denn dann... Also warum bist du denn dann in Berlin gelandet, 2010?
Ja.
Eine sonderbare Wendung des Schicksals, schreibst du auf deiner Website.
Das war auch ein Glücksfall. Ich habe damals, also nach meinem Studium, bin ich nach Japan gegangen. Es war gerade 2008, wo ich null Jobs gefunden habe und ich habe Kunstgeschichte und französische Literatur studiert. Also von daher, niemand wollte mich anstellen. Und ich war in Japan, ich hatte angefangen, als Übersetzerin zu arbeiten, was ich auch heute noch tue und auch gerne. Ich glaube, ich bin so fasziniert von Sprachen und ich mag ganz gerne schreiben sowieso. Und ich glaube, deswegen mag ich das, die Genre Comics so gern, weil das so eine gute Mischung von Bild und Wort. Und auf jeden Fall... Genau, habe ich als Übersetzerin gearbeitet, aber ich war sowas von traurig und so, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Und ja, Tokio war damals auch so teuer und ich habe so wenig verdient und ich war in einer Beziehung, das hat für mich nicht so funktioniert und ich wollte irgendwie einen Ausweg finden. Und mein Vater hat glücklicherweise ist in Berlin gelandet und nach Berlin ist er in Rente gegangen. Aber meine Eltern haben gesehen, wie ein bisschen, wie traurig ich war. Und dann sie haben gesagt, willst du eine Auszeit? Wirst du zu uns kommen und Auszeit nehmen? Und es war einfach so eine privilegierte Glücksfall. Ich hatte nur Glück in meinem Leben. Aber das hat mein ganzes Leben geändert. Ich hatte nur vor, vielleicht höchstens ein Jahr in Berlin sein und neue Sprache lernen, ein bisschen gucken, was ich mit meinem Leben mache. Und ich habe weiterhin Freelance-Übersetzung gemacht und dann hat mir ein bisschen diese Ruhe und Zeit mir die Gelegenheit gegeben, so wieder an Comics und Kunst zu kommen, so ein bisschen zurück zu was ich in der Kindheit schon gewusst hatte, dass ich machen wollte mit meinem Leben.
Aha.
Und ich habe mich entschieden, okay, ich kann nochmal versuchen, Kunst zu studieren. Also ich habe visuelle Kommunikation studiert und ich habe mich einfach an Unis beworben und hat es beim ersten Mal bei Weißen See geklappt. Das war auch ein Glücksfall. Das ist alles so, hat alles sehr glücklich so gepasst und dann bin ich geblieben, habe meine Liebe gefunden und dann war es das. Dann hatte ich keinen Grund zurückzugehen. Und
verstehe.
Genau, so ist es.
Aber wie bist du denn überhaupt erst auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu gehen, nach Berlin zu gehen?
Oh, ich wusste damals nicht mal, wo Berlin war. Ich wollte nur raus. Und mein Vater war, also wenn er gesagt hätte, wenn er in Indonesien war, so, ich komme, oder keine Ahnung, wenn er woanders wäre. Ich wollte einfach raus aus Tokio. Es war mir zu groß und irgendwie zu anonym und zu teuer und zu, keine Ahnung, alles kostet so viel Geld in Tokio. Und ich wollte einfach raus und das war ein reiner Zufall, dass mein Vater gerade in Berlin war und so, komm mal her, okay, egal wo. Es war wirklich nur so, dass ich in Berlin gelandet bin. Ich wusste wirklich nicht so genau, wo Berlin war. Deutschland, aber wo und was für eine Kultur. Ich war noch nie in Berlin davor. Aber hat alles auch geklickt, auch so mit der Sprache.
Ja, offensichtlich.
Und mit dem, hat mir auch, ich wollte immer die deutsche Sprache vermeiden, weil in der Kunstgeschichte hat man auch immer in Foren bekommen, ja, vielleicht Französisch und dazu noch Deutsch. So, oh, Deutsch. Ist so schwierig und ist so, oh, ist kompliziert und keine Ahnung. Und dann, aber das hat so viel besser für mich geklappt als Französisch. Und dann hat auch mit den Menschen irgendwie, habe ich das Gefühl, hat auch so sehr gut, habe ich sofort sehr gute Menschen gefunden. Alles, ja, sehr glücklich so gepasst, ja.
Ist das vielleicht, also ist jetzt so ein bisschen vielleicht sehr einfache Herangehensweise, aber es gibt ja so immer so diese Klischees und Japan scheint ja so ein bisschen manche Tugenden zu haben, die der Deutsche auch hat, so, ja, so irgendwie Ordnung, Pünktlichkeit und all diese Dinge, ne? Meinst du, es hat etwas damit zu tun oder ist das alles nicht so einfach?
Nee, ich glaube, da hast du wirklich ja, einen guten Punkt. Ja, ich hatte das Gefühl, dass in Deutschland Sachen ein bisschen mehr, so mehr Struktur hat als in Frankreich oder irgendwie. Und ich mache immer Witze, es ist natürlich ein Stereotyp, aber ich sage immer, ja, Japan ist Deutschland Asiens und Deutschland ist Japan Europas oder so. Aber ich glaube, es gibt wirklich schon so eine Ähnlichkeit. Und ich hatte auch in Ausland, also ich eigentlich auch in Frankreich war, den Austausch hatte ich eigentlich nur deutsche Freunde, mit denen ich immer Französisch gesprochen hatte. Mhm. Aber ja, ich glaube, du hast recht, dass irgendwie irgendwo gibt es eine Ähnlichkeit. Mhm. Obwohl es gibt auch sehr, sehr große Unterschiede auch. Und das ist eine meiner Themen, was ich oft in meinen Comics zeichne. So, ja, was gibt es für kulturelle so Culture Shocks oder so Unterschiede oder Ähnlichkeiten. Und natürlich in Deutschland ist man ja ein bisschen direkter als so, was man von wie oft von Japaner erwartet. Und das hat mich auch so lange, es hat auch lange gedauert, bis ich aufgehört habe, so tausendmal zu entschuldigen oder für irgendwas, was nicht meine Schuld ist. Oder ich wurde dann von vielen deutschen Freunden gecoacht, dass ich nicht
immer. Ja, und Berlin ist ja dann in Deutschland nochmal der Extremfall, ne? Was das angeht.
Ja, stimmt. Ja, denke ich auch. Also,
den Berlinern wird ja gerne nachgesagt, besonders direkt und unfreundlich zu sein. Und
ja, nee, aber ich habe mich schon dran gewöhnt. Ist es irgendwie für mich, ich musste mich ein bisschen trainieren dafür, aber ich finde es sehr erfrischend, diese direkte Kommunikation.
Fallen dir neben der Direktheit noch andere Kulturschocks ein oder irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist, als du hier warst, so die erste Zeit, was besonders fremd war für dich oder was schwierig war?
Was war schwierig?
Also dadurch, dass du schon so viel rumgekommen bist vorher, war das wahrscheinlich alles schon etwas einfacher für dich, vermute ich.
Ja, das war es. Ich hatte nicht so krasse Schocks in der negativen Sinne. Es hat irgendwie so gut geklickt und das höre ich oft von anderen Japanern auch. So, ja, das klickt irgendwie. Ich kann nicht so genau sagen, was es ist, aber man fühlt sich wohl. Interessanterweise, ich glaube auch als Japaner, man fühlt sich auch sehr viele so soziale Druck, einfach von der Gesellschaft oder Eltern oder Familie. Meine Eltern machen nicht so viel Druck auf mich, aber irgendwie, ja, man muss dann aufpassen, wie man in der Gesellschaft unterwegs ist oder wie man sich verhält. In der Öffentlichkeit, wenn man in Japan ist, ist Japaner oder Japanerin, aber in Berlin, ich muss mich nicht entschuldigen für wer ich bin oder wie ich lebe und oder andererseits keiner, es ist allen egal, was ich mache. Und das gibt so eine Art Freiheit, die man in Japan als Japaner, Japanerin nicht hat, glaube ich. Und das war sehr befreiend. Und ich glaube, das hat mich wirklich, davon war ich wirklich hin und weg und dachte ich, oh, hier möchte ich gern bleiben.
Ja, cool.
es gab nicht so viele Negative. Also natürlich diese direkte Art und Weise, wie man kommuniziert, das hat da war so eine, da musste ich ein bisschen üben, wie man sich dagegen oder dass man nicht jedes Mal das persönlich nimmt. Aber ansonsten, ja, es hat irgendwie alles sehr gut gepasst. Oder vielleicht habe ich das alles zusammen oder alles vergessen, sodass ich mich schütze. Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht.
Na wunderbar, das ist doch schön zu hören.
Ja,
ja, und dann, wie ging es dann eigentlich so künstlerisch mit dir weiter? Du hast in Weißensee, wie heißt das da, Kommunikationsdesign, ne? Studiert?
Genau, ja, visuelle Kommunikation, genau.
Visuelle richtig, Kommunikation. Ja. Und hast du da schon so für dich entschieden oder versucht, in die Comic-Richtung zu gehen oder hat sich das dann erst entwickelt?
Ja, ich habe mich dort beworben mit viel Alltagscomics. Wir sind ähnlich zu, was ich auf Instagram oder so, was ich auf dem Blog zeige. Und von Anfang an war es klar, dass ich illustrieren oder Comics zeichnen möchte. Und Weißensee ist, ich kenne mich nicht so gut aus mit anderen Unis, aber ich habe das Gefühl, Weißensee ist so ein Ort, der viel Freiheit gibt an die Studierende, dass man viel Luft für, ja, zu machen, was man möchte. Man ist nicht so streng in ein, also man kann alles probieren, wenn man möchte, oder wenn man schon eine Richtung hat, dann kann man auch weiterhin in diese Richtung arbeiten. Und das fand ich ganz toll, besonders beim Bachelor oder auch beim Master hat man einfach die komplette Freiheit und wie du die Zeit nutzt, um dein Projekt zu entwickeln, das war alles dir lassen und ich fand das toll.
Es kommen ja auch viele Comiczeichner waren ja da auch in Weißensee.
Ja, ja.
Richtig. Hier so Berliner ComiczeichnerInnen.
Ja.
Hast du da auch mit anderen Comic-Menschen schon zu tun gehabt auf der Schule?
Also von den großen wie Uli Lust und Marvel und so nicht so, aber zum Beispiel ich bin mit Sue hat die Illustration für Comic Invasion letztes Jahr entwickelt, die Key-Illustration. Mhm. Wir waren im selben Jahrgang. Sie war meine erste Freundin dort. Und sie ist zum Beispiel eine, von der ich viel gelernt habe. Und ich glaube, wir haben auch einen ähnlichen Humor. Wir arbeiten sehr anders. Aber sie hat mich auch sehr groß beeinflusst, von wie sie arbeitet und sie ist ja sehr bunt und sehr sexy und sehr lustig und ich bin sehr schwarz-weiß und clean lines und aber wir sind irgendwie so sehr, wir haben zum Beispiel Master zusammen gemacht, immer in einem selben Zimmer, also Tisch nebeneinander und sie ist zum Beispiel eine Comiczeichnerin und Zeichnerin, Künstlerin sowieso, mit der ich viel zu tun hatte und von der ich viel gelernt habe.
Ja, und dann hast du, ich glaube 2021, ne, dein erstes Comic veröffentlicht.
Genau, das ging relativ schnell, das war meine Masterarbeit tatsächlich und es musste schnell gehen. Und deswegen hatte ich glaube, das Zeichenprozess hat 6 Monate gedauert.
Ah, okay.
Ja, das war relativ zügig und die Reise war 1 Monat lang. Ich hatte über meine Fahrradtour, einmonatige Fahrradtour durch Brandenburg gezeichnet oder geschrieben. Und genau, 1 Monat plus, also ein paar Monate, ein bisschen, weiß ich nicht, was ich mache. Und dann 6 Monate konnte ich so jeden Tag am Schreibtisch und weil ich ein Deadline hatte, musste ich ziemlich schnell ein bisschen raushauen, ja.
Also du bist 1 Monat durch Brandenburg gereist und hast darüber deinen Comic gemacht. Hast du hast du diese Reise gemacht, um darüber einen Comic zu machen oder kam einfach die Idee hinterher?
Das passte auch alles ganz gut, weil ich das immer machen wollte. Ich wollte sowieso immer eine Reise alleine irgendwo machen. Ich war immer mit jemandem unterwegs. Ich bin ja viel gereist, aber irgendwie immer mit jemandem oder wenn alleine nur ganz kurz. Und ich wollte unbedingt irgendwas machen, wo ich dann länger alleine unterwegs bin. Und eine Fahrradtour, dachte ich, es ist sehr deutsch. Also jetzt habe ich das Gefühl, alle Deutschen haben
Stimmt.
das irgendwann mal gemacht. Und dachte ich, okay, das ist meine Rite of Passage, um in die deutsche Gesellschaft zu integrieren.
Und dann auch noch durch Brandenburg.
Genau, dachte ich, wenn schon, denn schon. Ich mache alles auf einmal. Genau, und dann habe ich alle Boxes getickt. So, ja, Alleinreisen, so eine Fahrradtour, Brandenburg.
Kannst du es empfehlen?
Also Brandenburg, zum Radfahren, das ist super. Es ist so flach. Selbst ich, die keine Training hatte, konnte ich relativ locker 80 Kilometer pro Tag schaffen.
Es gibt viele Straßen.
Also ja, es gibt tolle Fahrradwege. Dachte ich, ach super, das war alles super. Wenn ich das nochmal machen würde, würde ich das gerne zu zweit oder mit Freunden oder ja, mit jemandem machen, so dass ich glaube, ich teile gern mein Erlebnis mit anderen Leuten.
Du bist ganz alleine gefahren.
Ja, genau. Mhm. Also ich kann das total empfehlen. Ich glaube, Brandenburg ist sehr unterschätzt. Also mittlerweile also viele wohnen ja da, also viele junge Leute, Berliner vor allem sowieso. Aber ich finde es eine tolle, es ist einfach sehr groß auch. Es ist ein riesengroßes Land und so groß und so flach. Und glücklicherweise habe ich nur nette Menschen auf dem Weg kennengelernt und ja, das von daher kann ich das sehr empfehlen. Nur war ein Monat ein bisschen anstrengend und ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen will.
Wie bist du denn da gefahren? Wie hast du deine Route festgelegt? Bist du einfach drauf losgefahren oder hast du dir schon vorher so den Weg abgesteckt?
Ja, ich hatte vorher schon die Route geplant. Ich hatte Menschen kontaktiert, über Freunden oder Familie habe ich Menschen einfach so geschrieben und gefragt, ob ich bei denen schlafen darf. Und so in Zwischenstopps habe ich dann Pensionen oder so gebucht, weil ich hatte Angst, dass ich nichts finde. Und Leute haben mir schon vorgewarnt, so, ja, pass auf, vielleicht findest du nichts zum Essen. So, die Läden sind ja nicht immer in jedem Ort und haben sie nicht immer auf und so. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass ich nichts zum Wohnen finde. Und da habe ich dann deswegen vorher alles ein bisschen vorgeplant. So wild war ich nicht. Ich bin auch nicht so ein Zeltentyp und ich wollte damit das noch dazu, das war ein bisschen zu viel. Und ich hatte alles vorher schon geplant und ich hatte ungefähr so eine Route in der Gegenuhrzeigersinn so im Süden angefangen und dann
Einmal rund um Berlin,
aber ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nichts gesehen, das ist so groß.
Ist es denn auch, ist das jetzt so landschaftlich besonders aufregend? Also ist das nicht viel das Gleiche?
Ist das besonders aufregend?
Wenn du sagst, du hast noch nicht so viel gesehen oder du meinst, da gibt es noch viel mehr zu sehen, ist es nicht auch viel das Gleiche immer?
Das stimmt. Der Betreuer von meiner Masterarbeit hat mich auch gewarnt, dass, ja, bist du sicher, Brandenburg ist wirklich recht unspektakulär. Und ja, und ich habe gesagt, ja, das ist genau, was ich will. Einfach entgegen, also ich bin auch so ein Großstadtkind und ich kenne nur große Städte und ich bin auch kein Naturfreund. Deswegen wollte ich irgendwas, was für mich auch neu und ein bisschen anders, als was ich kenne oder kannte, machen. Also die Landschaft ist ja schön, aber stimmt, du hast recht, es ist manchmal ähnlich wie Wälder, Seen, flache Landschaft.
Und hast du dann auch unterwegs schon irgendwie dir ganz viele Notizen gemacht oder auch schon Zeichnungen gemacht? Oder hast du das alles hinterher erst angefangen?
Ja. Ich hab unterwegs nur ein Tagebuch geführt, aber sehr, sehr detailliert. Ich habe nicht so viel unterwegs gezeichnet. Ich bin nicht so eine große Vor-Ort-Zeichnerin. Und ich habe alles nachhinein, hinterher am Schreibtisch alles gezeichnet. Aber als ich Leute kennengelernt habe, habe ich immer die Gesichter dann sofort gezeichnet, sodass ich nicht vergesse, wie sie aussehen. Aber sonst eigentlich nur Notizen und Tagebuch geführt, genau.
Und hast du da irgendwelche Erkenntnisse gewonnen auf dieser Reise? Oder hat sich da irgendeine eine Geschichte, eine kleine Heldenreise abgespielt? Oder wie kann man sich das Comic vorstellen? Ist das dann eher so eine Aneinanderreihung von Episoden? Oder wie kann man sich das so erzählerisch vorstellen?
Ja, also das Buch hat 7 oder 8 Kapitel. Oh, ich habe es gezeichnet und wieder vergessen. Aber es geht um Episoden, was mir am besten gefallen sind auf der Reise. Also nicht die ganze Reise, sondern so wirklich ausgewählte kleine Geschichten aus der Reise. Aber chronologisch. Und ich glaube, die rote Faden ist schon Heimat. Also ich habe sehr, sehr oft in Brandenburg, ich habe Berliner, sowohl Berliner als auch Brandenburger oder Nicht-Deutsche in Brandenburg kennengelernt. Und das Thema war wirklich diese zugezogen, Nicht-Berliner oder Berliner sein, Brandenburger sein und so weiter. Und es war für mich interessant als komplette, ich kam auch von der anderen Seite der Welt nach Deutschland. Und dann, es gibt auch diese sehr kleine also zum Beispiel in einem Dorf. Ich war im Dorf in einer Bäckerei und ich hatte eine Frau gefragt, ob sie von diesem Dorf oder ob sie von hier ist oder ja, kommen sie von hierher? Und dann, nee, ich komme vom Nachbardorf. Und diese Unterschieden, sie machte, nee, ich bin nicht von diesem Dorf, sondern Nebendorf. Es war für mich super interessant, so ja, das ist Heimat, aber also mein Heimat ist tausende Kilometer weit entfernt von hier, aber für sie macht trotzdem, trotz dieser 10 Kilometer Entfernung, macht sie diesen Unterschied. Ah ja, ja. Ich komme von daher und nicht hier. Ja. Es gab verschiedene Arten und Weise, wie man Heimat definieren kann oder wie man sich wohlfühlt. Oder ich musste so weit reisen, um diese zweite Heimat zu finden. Und dann plötzlich hier Brandenburg, Berlin ist auch sehr nah, aber irgendwie sehr weit gleichzeitig. Also solche Sachen. Und und jede Geschichte hat ein bisschen sowas drin, was für diese Person, was es heißt, Heimat ist oder ja. Beziehung zur Heimat. Aha. Aber es ist recht unspektakulär. aber das ist sowieso meine Lieblingsgenre, ist ja autobiografische Alltagscomics, so Daily Comics oder Diary Comics. Ja. Und von daher bin ich ein großer Freund von nichts, Comics, wo nichts passieren.
Aha. Da bist du in Brandenburg ja dann wirklich genau richtig.
Ja, genau.
Mehr nichts gibt's nicht.
Genau. Man ist gezwungen, ein bisschen an die unspektakulären zu konzentrieren. Und man findet schon, ja, interessante Geschichten raus und ja. Ja, es ist eine spektakuläre Geschichte.
Ja. Aha, okay, interessant. Wie bist du denn zum Jaja Verlag geraten?
Ja, das wurde, es wurde mir von einer Freundin von mir, sie hat auch in Weißensee studiert, Bea Davies. Sie ist auch sie ist eine mega tolle Zeichnerin, Comiczeichnerin.
Hier im Podcast hatten wir sie auch schon dabei.
Ja, oh, sie ist richtig toll. Und sie hat mir erzählt, ja, ich glaube, das passt ganz gut zu Jaja, melde dich unbedingt bei Jaja. Und genau, und so habe ich Annette geschrieben und so war das. Und sie hat quasi sofort Ja gesagt. Und dann habe ich nicht weitergesucht, weil ich dachte, oh ja, das passt ja ganz gut. Und es ist eine schöne, kleine Berliner Neuköllner Verlag. Und ja, hab mich sehr gefreut, dort
sehr passend.
Das Buch zu veröffentlichen. Ja, sehr passend.
Cool, ja. Ich würde auch gerne noch ein bisschen was über deine Arbeitsweise erfahren, was so die, so jetzt ganz technisch mal, das sieht ja alles ja so nach Buntstiften und so aus. Oder sieht das nur so aus und du arbeitest auch viel digital?
Nee, das war, das ganze Buch war tatsächlich alles analog mit Buntstift. Und es sieht, wenn man, wenn man das Buch sieht, es gibt immer so eine Vorzeichen, so skizzenmäßige Linien unter die dunklen Linien. Und das war ein bisschen das Prozess. Und ich hatte eigentlich vor, das alles wegzuradieren, sodass es alles ein bisschen cleaner aussieht. Aber am Ende habe ich alles gelassen, weil ich fand das Prozess auch ganz interessant zu sehen, wie ich das Comic, den Comic gezeichnet habe. Also das war ein bisschen ein Zufall. Aber am Ende dachte ich, ach schau, das, das sieht eigentlich ganz ganz cool aus. Ich kenne nicht so viele andere Comics, die so, so das Prozess, diese Denkprozess auch mit dabei erleben kann. Mhm. Und dachte ich, ja, dann lasse das, das ist auch interessant. Mhm. Ja, aber am Anfang war ich nur sehr messy und ich glaube...
Hast du auch, ganz andere Techniken dafür ausprobiert oder ist das einfach so dein, deine Technik, die für dich einfach am besten funktioniert und das war sowieso klar oder hast du da auch viel rumprobiert?
Ich bin nicht so eine sehr experimentelle Mensch. Das ist auch so ein Unterschied zu, zwischen, so, zwischen mich und Sue zum Beispiel. Sie arbeitet mit so vielen Medien und so, sie ist, sie kann mit, oder sie probiert einfach Sachen aus. Und ich finde so eine, ich bleibe immer bei Filzstift oder Buntstift. Und die sind meine zwei Werkzeuge. Und mittlerweile zeichne ich auch mehr mit dem iPad. Aber damals habe ich wirklich nur diese zwei Werkzeuge gehabt. Und dachte ich, ja, nee, Buntstift. Ich habe mich einfach für Buntstift entschieden und dann so war das.
Oh ja.
Und ich bin auch so ein Typ, wo ich immer vorzeichnen muss. Zum Beispiel Sue zeichnet einfach los und ich muss immer, wie kannst du das machen? Crazy. Ich muss irgendwie immer vorzeichnen und dann darauf und dann wegradieren oder so.
Was für eine Größe arbeitest du?
Das war, ich glaube, diese, und ich bin auch sehr klein, das wir sind so unter, ich denke immer an Sue, so wenn, also mein Stil ist wirklich das hundertprozentige, so 180 Grad, das komplette
Gegenteil.
Opposite von, von Sue, Gegenteil von Sue. Sie kann auch groß, aber ich bin die Kleinen und da hatte ich mir Mühe gegeben und es war ein bisschen größer als A4.
Ja.
Und das, ja, genau, das, was gedruckt ist, dieses Buchformat ist genau das Format, was ich gezeichnet habe, das Original.
Interessant.
Ja, genau. Ja, 1:1.
So den Prozess sieht man auch auf den Seiten, das ist ja schon mal super interessant. Gibt es dann da auch viel Ausschuss, so in dem Sinne, dass du dann auch öfter mal nochmal eine Seite neu anfängst oder so? Oder sagst du, nee, ach komm, dann egal was passiert, die Seite wird durchgezogen. Oder überlegst du dir auch hinterher, ach nee, hier, das will ich vielleicht nochmal anders erzählen oder so. Oder bist du da sehr straight, dass du dann einfach so durchziehst und also du hast gesagt, du hast in einem halben Jahr wie viele Seiten gezeichnet?
Wie waren das, 90 oder ich kann so knapp 100 oder so.
Okay.
Ich würde alles anders machen. Ich glaube, wenn ich nochmal eine beim Buch machen würde. Ich war sowas von unorganisiert. Also, ich glaube, ich habe alles gemacht, was man nicht machen sollte.
Das ist beim ersten Mal ja häufig so.
Ja, wahrscheinlich. Es war alles so, oh Gott. Und ich habe kein, oh Gott. Es ist fast peinlich, das zuzugeben. Ich habe nicht mal ein Storyboard gemacht. Ich habe nicht mal die Story, nicht mal so in schriftlich skizziert oder so. Ich bin einfach, ich dachte, oh scheiße, ich muss in 6 Monaten abgeben. Und dann, ich habe einfach losgezeichnet. Ja. Das ist keine gute Idee, ich würde das niemandem empfehlen. Aber, und dann irgendwann war es zu spät. Irgendwann haben die Episoden, also diese kleinen Kapitel, haben sich nicht miteinander gut funktioniert. Also das, die Flow war nicht so, nicht so, wie ich das wollte. Und Ich habe so viel geweint. Es war ein sehr hartes Prozess. Weil ich dachte, oh, es wird nichts. Und ich muss es in Wochen abgeben. Aber ich habe auch tatsächlich viele Sachen korrigiert, viele Sachen weggeschmissen. Am Ende viel Neues gezeichnet. Also ich habe einfach so eine, wenn ich eine Panel ändern wollte, ich habe nur das Panel nochmal gezeichnet und draufgeklebt und dann eingescannt und so sehr analog. Mhm. Also ein bisschen korrigiert oder Änderungen gemacht und ja, aber ich wollte und ich hatte einen Betreuer damals, der mir gesagt hat, vielleicht kannst du Sachen erfinden, sodass Sachen besser passen, aber mir war sehr wichtig, dass alles so sehr treu an was passiert ist, bleibe und es gibt natürlich so paar Stellen, wo ich dann so hätte so sein können oder meine Vorstellungen oder so, aber das ist sehr, sehr treu an Es war mir sehr wichtig, dass es sehr ehrlich und sehr echt ist. Mhm. Ja.
Cool. Dann musst du jetzt uns natürlich auch noch was erzählen. Du bist ja dieses Jahr auch für unsere Posterillustration verantwortlich.
Ja.
Und erzähl uns doch mal ein bisschen, was wird uns denn da erwarten dieses Jahr? Was sind denn da so die Ideen. Wir haben ja schon ein bisschen was gesehen, aber unsere ZuhörerInnen haben es vielleicht noch nicht gesehen.
Ja, ich bin so eine große Freund von Tiere und ich habe gesehen, was ihr schon mal hattet für Illustrationen. Also letztes Jahr natürlich die von Sway, also dieses Mensch und auch von Mick von damals, diese Zitroni. Und dachte ich, okay, Obst hatten wir, Mensch hatten wir, Tier hatten wir, also in den letzten paar Jahren noch nicht. Dachte ich, okay, dann kann ich ein Tier machen. Und und ich mache eine so eine Art Katze, aber auch ein bisschen so eine wolkige, sehr wobbly. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich habe auch so einer von meinen Lieblingsillustratoren. Ich glaube, er hat für, ich weiß nicht, ob ihr das Videospiel kennt, Katamari Damacy.
Ja!
Kennt ihr das? Ja, kennst du das noch?
Es ist wunderbar, ich liebe es.
Also das ist so toll. Es ist eine ganz witzige Spiel, wo man als kleiner Mensch einen großen Ball hat und kann man alles Mögliche einrollen und es gibt kein Ziel in diesem Spiel. Es ist ein ganz schönes Spiel mit ganz tolle Charakter und einer der Illustrator, der daran gearbeitet hat, ist Takashi Kurihara, heißt er. Und er ist richtig toll und er hat auch selber viel Comics rausgebracht und er hat so auch sehr schöne so wobbly Linien und ich dachte, oh, das ist so schön, vielleicht kann ich irgendwas ein bisschen und dann hatte ich auch vielleicht so einen Oktopus oder so und dachte, nee, das ist lustig, wenn eine flauschige Tier auch so ein bisschen diese lange, komische Arme und Beine hat und dann habe ich ein bisschen genau davon inspirieren lassen und so eine wobbly Katze.
Cool, ja, sehr schön. Genau, ja, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren immer so Figuren auf dem Poster gehabt. Vorher hatten wir gerne mal so etwas detailreichere Zeichnungen und sind dann jetzt so ein bisschen zu so einzelnen Figuren übergegangen, weil es halt einfach auch ein bisschen plakativer ist und so ein bisschen besser lesbar von weiter weg und so. Und da passt dein Stil natürlich auch super dazu. Sehr schön.
Ja, das freut mich. Ja, ich freue mich sehr, dass ich das machen darf. Ich war sehr glücklich, als ich von Dominik gehört habe.
Jo, Lara, hast du noch irgendwas? Hast du noch irgendeine Frage? Ansonsten.
Ich habe 1000 Fragen, aber wir haben leider keine Zeit mehr dafür. Ich glaube, da müssen wir einfach nochmal andere Podcast-Folgen, vielleicht in anderen Podcasts dazu machen. ich glaube, jetzt ist erstmal das Wichtigste. Vielen Dank für die Einblicke in dein Leben, in deine Arbeitsweise. Und ich bin schon gespannt auf die fertige Poster-Illu. Und ich hoffe, euch gefällt die da draußen, liebe ZuhörerInnen.
Ja.
Genau. Und
vielen Dank.
Und das Comic der Trip bekommt ihr beim Jaja Verlag mit der Reise durch Brandenburg.
Kaufen, 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 kaufen.
Danke fürs Mitmachen.
Danke, Nozomi.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Yay.